Gut zur Sache, Folge 2. Wir sitzen noch im Headquarter von der MAFU in Rosenfeld und sind noch nicht auf dem Berg, beziehungsweise du bist noch nicht auf dem Berg. Und das nutzen wir, um noch ein bisschen tiefer in verschiedene Themen einzusteigen. Wir wollen uns heute mit dem Thema Entscheidungen befassen. Entscheidungen spielen am Berg und im Unternehmertum eine wichtige Rolle. Und ich würde erstmal gerne den Ball an dich spielen, lieber Ralf. Was bedeuten eigentlich Entscheidungen für dich und welche Rolle spielen Entscheidungen beim Alltag?
Unheimlich, unheimlich viel. Entscheidungen durchziehen das komplette Unternehmerdasein. Ob das jetzt Grundlagenentscheidungen sind für Neuigkeiten am Markt, neue Produkte, neue Standorte, neue Zukäufe, Verstärkungen. Es ist immer eine grundlegend, also egal welche Entscheidung, es ist immer ein grundlegend gleicher Prozess. Also letztendlich holst du dir alle verfügbaren Informationen. Das sind deine mehr oder weniger Optionen, deine Alternativen. Und dazu reicherst du letztendlich dann deine grundlegenden Alternativen dann auch zusätzlich an. Welche Wege kannst du beschreiten? Wo sind deine Risiken? Auch das hier wieder auch zu benennen oder auch gleichzeitig die Chancen dann zu definieren. Mhm. Und diese grundlegenden Tatbestände ist für uns ein Entscheidungsprozess. Also den Prozess haben wir bei uns auch so definiert, weil es ist kein Prozess, der willkürlich letztendlich darf. Der eine kann das besser, der andere kann das weniger gut, aber letztendlich kriegt jeder eine Unterweisung, eine Schulung, ein Training dafür, weil Entscheidungen treffen ist nicht ganz so einfach und viele tun sich dann auch schwer, gerade im Abwägen.
Auch am Berg muss man Entscheidungen treffen, wahrscheinlich sogar sekündlich.
Absolut.
Die erste große Entscheidung hast du ja schon getroffen, bevor du am Berg bist, dass du die Expedition überhaupt startest. Wie läuft bei dir so eine Entscheidung ab und was passiert vielleicht auch im Vorhinein?
Das ist sehr interessant. Auch hier sehe ich wieder super Parallelen zum Unternehmertum. Entscheidungen, wie du gesagt hast, lieber Janik, werden im Prinzip am Berg ständig getroffen. Ja? Teilweise sekündlich, minütlich, stündlich, wie auch immer. Ja? Aber es fängt schon im Vorfeld an, indem ich mich für eine Expedition entscheide. Irgendwann kommt der Punkt, da sage ich, okay, ich mache das, ich spreche das aus und damit informiere ich auch mein Umfeld und drehe das selber in diesen Prozess ein und dann geht es kein Zurück mehr. So, dann geht es los, dann bin ich auf dieser Spur. So, und dann rücke ich der Expedition näher. Dann kommt das volle Programm, was wir beim letzten Mal hatten, mit Vorbereitung, mit Organisation, mit Training natürlich. Die Expedition rückt immer näher. Irgendwann stehe ich am Berg und besteige den Berg. Ja, und dann wird es natürlich noch komprimierter, was die Entscheidungen trifft. Dann sind es ganz andere Entscheidungen, die im Vorfeld, sondern dann sind es Entscheidungen wie, was ziehe ich an, welchen Weg am Berg werde ich gehen, klettere ich rechts rum, klettere ich links rum und so weiter, bis ich letztendlich am Gipfel bin. Und dadurch ist die Entscheidungsfindung und sich aktiv zu entscheiden, auch den Mut haben, sich zu entscheiden, ständig gegeben, im Prinzip nicht nur bis zum Gipfel, sondern bis man wieder am Fuß vom Berg ist.
Mhm. Und vor allem muss sich auch entschieden werden. Das ist ja eigentlich so die größte Parallele oder nicht Parallele, das darf man so nicht sagen, sondern das ist eigentlich so die größte Eigenheit. Der sich entscheidet, kommt voran. Und wenn man sich darauf falsch entschieden hat, dann kann man revidieren. Aber wenn ich mich gar nicht entscheide, wenn ich zu lange brauche dafür.
Ich werde gezwungen, Entscheidungen zu treffen.
Ja. Ja.
Es ist auch manchmal, da brauchen wir gar nicht drum rum, es ist auch manchmal die falsche Entscheidung. Das muss ich dann ausbügeln durch meine weiteren Entscheidungen, durch meinen weiteren Weg. Es kann nicht sein, dass ich immer nur richtige Entscheidungen habe. Das schafft wahrscheinlich keiner. Unternehmertum genauso. Ab und zu ist es einfach der falsche Weg. Aber dann heißt es korrigieren, nachbessern und letztendlich auf dem Pfad bleiben.
Bist du dir denn jederzeit der Konsequenzen bewusst, die letzten Endes die Entscheidung mit sich beiführen? Ich meine, du hast gesagt, jede Entscheidung ist irgendwo kritisch und hat ihre Konsequenzen, aber es gibt ja Entscheidungen, die vielleicht größere Konsequenzen mit sich bringen als andere, im Unternehmertum wie auch am Berg. Und da kann es natürlich um Leben und Tod gehen, im Zweifelsfall.
Absolut. Also es gibt natürlich kleinere Entscheidungen, die sind weniger wichtig oder haben weniger Auswirkungen. Ob das jetzt die falsche oder die richtige war, spielt in dem Moment vielleicht nicht die große Rolle. Aber es gibt natürlich Entscheidungen, die sind essentiell. Gehe ich einem Hang entlang, der lawinengefährdet ist, gibt es zwei Möglichkeiten, ja oder nein. Und wenn ich im Hang stehe und die Lawine kommt, war es entweder die richtige oder die falsche Entscheidung. Ja? Deswegen Entscheidung tatsächlich auf Leben oder Tod. Das sind dann die Entscheidungen, die auch regelmäßig vorkommen am Berg, die essentiell sind, die wichtig sind. Und da hilft im Prinzip nur die richtige Entscheidung. Hm?
Wie clusterst du deine Entscheidungen? Auch da gibt es ja Horizonte zwischen Entscheidungen, die vielleicht eher alltäglicher Natur sind und Entscheidungen, die irgendwie einen strategischen Kontext haben und auch man Jahre voraus plant und drüber nachdenkt, was die Konsequenzen sein könnte. Hast du da eine Untergliederung für dich oder gehst du da anders vor in den Entscheidungsprozessen?
Prinzipiell ja. Es sind ja so, wie wir es jetzt auch schon miteinander besprochen haben, Grundlagenentscheidungen heißt Grundsätzlichkeiten. Sowas wie, gehe ich einen neuen Markt an? Ist für uns das grundlegend ganz neu? Wen brauche ich dazu? Was habe ich für Möglichkeiten? Brauche ich Multiplikatoren? Wen kann ich mit einbeziehen? Grundlagenentscheidungen wie neue Unternehmen mit in die Gruppe aufzunehmen, um Verstärkungen zu haben. Wieso macht man sowas? Um Lernkurven letztendlich dann auch zu sparen. Heißt dann wiederum, was haben wir davon? Also wo sind unsere strategischen Vorteile daraus und wo sind aber auch vielleicht die Risiken daraus? Das sind solche Grundlagenentscheidungen. Tagtägliche Entscheidungen sind ganz, ganz wichtig, dass sie schnell getroffen werden. Schnell ist immer, und das muss man sich auch so vor Augen führen, der schnell ist, ist derjenige, der vorankommt. Weil auch wenn ich falsch entschieden habe, ist ja immer die Frage, was ist falsch? Ich habe entschieden, ich bin vorangekommen, ich habe hier dann die Chance gehabt zu korrigieren, weil ich die Erfahrung schon hinter mir habe. Wenn ich nicht entschieden habe, dann steht still, dann steht meine Organisation still und im schlimmsten Fall, meine Mitarbeiter wissen nicht, wo es lang geht. So, und das heißt, eine schlechte Entscheidung ist immer eine deutlich bessere Entscheidung als keine Entscheidung.
Würdest du das so unterstreichen?
Das Thema Geschwindigkeit auf jeden Fall. Am Berg genau das gleiche Spiel. Ich habe meistens bei meinen Entscheidungen keine Zeit. Ja, es steht irgendwas im Weg, es muss irgendwas entschieden werden, wo es lang geht und dann kann ich nicht lang fackeln. Manchmal sogar noch unter Gefahr. Ja, dann heißt sowieso, da ist keine Zeit für Entscheidungsfindung, da wird entschieden, bumm. Wiederum die Qualität der Entscheidung oder besser eine schlechte Entscheidung als keine Entscheidung, gebe ich dir auch recht, wobei das im Berg ein bisschen anders ausgehen kann. Eine schlechte Entscheidung ist im Berg manchmal fatal, ja. Aber unter Umständen trotzdem besser wie keine Entscheidung. Weil wenn ich keine Entscheidung habe, dann stehe ich still am Berg. Genauso wie das Unternehmen stillsteht. Muss man ein bisschen abwägen. Stillstehen am Berg ist manchmal sogar besser wie eine falsche Entscheidung. Also da unterscheiden wir uns vielleicht ein bisschen, aber kommt da immer auf die Situation an.
Das ist ja auch ein irrer psychologischer Druck, wenn man in dem Moment mit den Konsequenzen in Konfrontation steht direkt und sie vielleicht auch sieht, wenn man wortwörtlich runterschaut, was passieren kann. Gibt es da irgendwelche Dinge, die dich dann vielleicht auch wirklich psychologisch in deiner Entscheidungsfindung beeinflussen, die mehr oder weniger wiegen oder die du im Hinterkopf hast? Sowas wie Familie zu Hause, die ja auch mit dir mitfiebern und...
Ganz klar, also man denkt natürlich immer an die Konsequenzen, ja, und man denkt immer dran, was könnte jetzt die Entscheidung, die man trifft, auch für weitere Konsequenzen haben, auch für mein normales Leben, wenn ich wieder vom Berg zurück bin. Ja. Zum Beispiel wie am Mannersloh 2023 habe ich in dem Fall entschieden, dass wir ungefähr 100 Meter unterhalb vom Gipfel umdrehen, das Leben von dem Sherpa retten, nicht auf den Gipfel gehen, auf den Gipfel zu verzichten. Da hat natürlich auch immer das normale Leben, die Familie zu Hause spielt dann ein Stück weit eine große Rolle, woran man denkt. Natürlich kann man dann noch ein größeres Risiko eingehen, ja, kann man machen, aber man muss sich auch bewusst sein, was das tatsächlich dann noch add-on für Konsequenzen haben kann. Und ich bin da eigentlich eher der Typ, der da kein Draufgänger ist und dann lieber mal zurücksteckt.
Wie ist das bei dir, Ralf? Auch deine Entscheidungen haben ja weitreichende Konsequenzen, nicht nur auf dein Leben, sondern auf das Leben deiner Mitarbeitenden, deiner Kollegen, auf deine Kunden. Wie gehst du damit um?
Ja, und sogar noch weiter für das gesamte Unternehmen. So, je weitreichender die Entscheidung, desto tiefgreifender natürlich auch der Entscheidungsprozess. Die alltägliche Entscheidung, haben wir gerade vorhin besprochen, die kann ich natürlich auch sehr, sehr schnell und sehr, sehr durch Erfahrung auch sehr, sehr weitreichend fällen. Die grundlegenden Entscheidungen, die sind abzuwägen. Das ist wirklich Entscheidungsresultate durchzuspielen. Ich sage mal auch, geht schon fast in Planungsprozesse, kommt wieder darauf an, in welcher Art wollen wir ein Unternehmen mit in die Gruppe aufnehmen. Dann heißt es, dieses auch wiederum durch Synergien. Wo stecken die Synergien? Wo haben wir die Möglichkeiten, das Ganze, ich sag mal, für uns dann auch gewinntreibend im Sinne von strategisch gewinnbringend ausarbeiten und ausführen. Wenn wir dann wiederum von Dingen sprechen, auch Grundlagenentscheidungen, das sind die wichtigsten im Unternehmen, sind Personalentscheidungen. Ja, das sind nicht einfach mal viele meiner Kollegen, also Unternehmerkollegen, ja, wir haben ja die Probezeit. Das ist ein absoluter Blödsinn. Ich habe die Probezeit nicht, um zu probieren. Das machen wir hier nicht, sondern ich lasse mir am Anfang in der Entscheidungsfindung einfach etwas mehr Zeit, passen wir zueinander. Grundlegend. Ich habe heute auch, oder ich habe früher ja auch nicht in der Sturm- und Drangzeit mich mal schnell entschieden und hoppla hopp, sondern ich habe mir auch Zeit genommen. Ich wollte den Gegenüber kennenlernen. Ich habe ein Kennenlernen angesetzt, ein Essen gehen angesetzt und habe mal festgestellt, man passt zueinander oder vielleicht auch nicht. Und wieso das nicht bei Personalentscheidungen genauso und nicht nur einseitig? Man entscheidet
bei jeder Entscheidung füreinander.
Ganz wichtig, bei uns im Unternehmen sehen wir Personalentscheidungen als Chefsache.
Okay.
Chefsache heißt, ich führe selber die alle Telefoninterviews. Egal welche Position. Okay. Es ist zwar sehr zeitraubend, aber das ist genau das, was ich vorher gemeint habe, dass die Grundlagenentscheidungen entscheidend sind fürs Unternehmen. Wir wollen die Besten finden und die Besten heißt nicht die besten Fähigkeiten, sondern die Besten, die zu uns passen. Und das schaffe ich nur, oder prinzipiell schafft man das nur, indem man sich mit dem Gegenüber befasst von Anfang bis Ende. Und das sehen wir hier bei uns im Unternehmen als grundlegend und nicht leichtfertig.
Ich finde gerade bei Menschen, das ist ja auch immer unglaublich schwierig, diese Entscheidung zu treffen, weil man ja auch in Entwicklungsperioden denkt. Man muss die Menschen ja auch zu einem gewissen Stück entwickeln. Aber hast du da eher feste Entscheidungsparameter, nach denen du vorgehst? Oder setzt du dir eher ein Rahmenwerk? Wägst du tatsächlich auch eins gegen das andere ab? Was geht da in deinem Kopf ab?
Abwägen ist vielleicht zu hart, sondern eher ergänzen und es ist immer fachlich und persönlich. Ganz, ganz wichtig, erstmal die fachliche Kompetenz, die Fähigkeit und Kenntnisse sind entscheidend für ein erstes Kennenlernen. Und dann das Ganze angereichert in die persönliche Erfahrung. Heißt, in welche Lebensstation, welche Berufsstation bin ich vorher gewesen? Ja. Wie könnte ich hier meine fachliche Kompetenz durch die persönliche Kompetenz ergänzen? Das Ganze wird dann bei uns über den Einstellungsprozess entschieden. Wir haben immer als erstes ein Telefoninterview. Und das Telefoninterview deshalb, ihr kennt sicherlich auch das Format The Voice of Germany. Nicht umsonst sitzen die Personen im Rücken zu den Teilnehmern, um sich nicht über irgendwelche Bilder, über Erscheinungsformen, Optik einfach blenden zu lassen. Und genauso ist es beim Telefoninterview. Ich habe hier nur die Stimme und ich habe hier nur die Antworten. Und das ist so die Grundsatzentscheidung. Möchte ich, sehe ich die Person, dass sie zu uns passt, dass sie grundlegend zu uns passt, dann wird sie eingeladen zum Vorstellungsgespräch. Und nach dem Vorstellungsgespräch gibt es dann die Arbeitsprobe, weil nicht ich entscheide zum Schluss. Ich entscheide nur, passt derjenige zu uns, habe ich einen guten Eindruck, habe ich einen guten Eindruck gewonnen. Das Team entscheidet, ist es eine Ergänzung fürs Team und das ist dann die Arbeitsprobe. Und nach der Arbeitsprobe geht es dann in die Rahmenbedingungen, die es dann zum Verhandeln gilt. Und das ist für uns der Entscheidungsprozess.
Das würde ich mir manchmal vom Berg wünschen. Bei mir ist es grundsätzlich so, wenn ich in den Alpen unterwegs bin, gehe ich eigentlich sehr ungern mit Fremden in die Berge. Ja? Ich habe oft Freunde, mit denen ich schon jahrelang in die Berge gehe. Ich weiß genau, was sie können. Ich weiß, auf die kann ich mich verlassen. Kein Thema. Es kommt des Öfteren vor, oder es kommt manchmal vor, dass sie sagen, hey, ich habe da einen Freund, den würde ich gerne mal mitnehmen. Bin ich sehr vorsichtig, weil keiner weiß so genau, was der kann, was der macht und vor allem, wie er in Extremsituationen reagiert, in die man leicht kommen kann in den Bergen. Ja. Auf einer Expedition ist es noch schwieriger. Da kenne ich die anderen Bergsteiger teilweise gar nicht, weil das internationale Expeditionen sind. Es sind nicht kleine Expeditionen, wo nur ich und jemand von meinem Bekannten- oder Freundeskreis teilnimmt, sondern das sind internationale Menschen, die ich teilweise noch nie gesehen habe. Ich kenne deren Fähigkeiten nicht und vor allem, ich weiß nicht, wie reagieren die denn, wenn jetzt wirklich mal eine Extremsituation auftritt und auf einem 8000er sind eigentlich ständig Extremsituationen. Ja? Und ein Stück weit bin ich von denen abhängig und das ist immer, immer kritisch.
Das finde ich auch unglaublich spannend, weil gibt es dann auch irgendwie vorausgesetzt Entscheidungshierarchien. Im Zweifel kann es ja passieren, dass eine Person gerne weitergehen möchte und die andere Person sagt, ich kann nicht mehr, ich traue mir das nicht mehr zu. Wer entscheidet dann für die Gruppe oder kommuniziert man im Vorhinein darüber? Gibt es da irgendwelche impliziten Regeln?
Grundsätzlich sind es Teamentscheidungen, wenn es um normale Entscheidungen geht. Ja. Und dann gibt es natürlich den bestenfalls den einheimischen Bergführer, der den Berg kennt, der die Gegend kennt, der die Gepflogenheiten kennt von den Leuten dort. Normalerweise hat er das letzte Wort, aber meistens in der Praxis ist es so, natürlich der westliche Bergsteiger oder wo er immer herkommt, er bezahlt dafür und dadurch hat er sich auch eine gewisse Entscheidungsmacht erkämpft, ja. Und das sind dann schon, ich sage jetzt mal, keine Streits, aber Diskussionen am Berg, die werden einfach geführt, wenn man gemeinsam im Zelt im Basislager sitzt und über den nächsten Tag entscheidet. Die werden schwieriger, wenn wir schon am Berg sind, also praktisch in der Praxis, im Doing, und da kommt irgendwas auf und dann kommt es durchaus zu teilweise komplexen Situationen.
Mhm. Wie gehst du da persönlich mit um und wie machst du deine Entscheidung abhängig von der Gruppe? Oder triffst du deine Entscheidung wirklich eigenbestimmt und bewusst und gibst sie an die Gruppe hinein?
Ein Höhenbergsteiger ist immer ein Stück weit ein Egoist. Muss er auch sein im Berg, weil du kannst deine Entscheidungen nicht immer vom Rest der Gruppe abhängig machen. Das geht nicht. Zuallererst mal und vor allem über einer gewissen Höhe musst du sowieso fast nur noch nach dir selber gucken, weil da zählt das Überleben und da kann ich nicht gucken, dem anderen Bergsteiger geht es nicht so gut, der hat jetzt schon 200 Meter umgedreht vorher und muss ich das jetzt auch, das funktioniert nicht. Aber trotzdem muss ich das große Ganze und damit auch die Gruppe im Blick behalten, weil letztendlich haben wir alle das gleiche Ziel, ja? Wir wollen alle da oben stehen. Und da heißt es abwägen, ja. Welche Entscheidung muss jetzt getroffen werden? Welche kann vielleicht warten? Kann vielleicht hinten angeschoben werden? Und letztendlich tastet man sich so ein bisschen ran. Aber unterm Strich muss man nur für sich entscheiden.
Die Gruppe selbst, wie groß ist denn so eine Gruppe?
Eine 8000er-Expedition, ich rede jetzt mal vom 8000er, sind zwischen 4 und 8 vielleicht. Vielleicht auch nur 6.
Deshalb, also ich habe mich gerade gefragt, nicht so wie man eigentlich das klassische Bild jetzt vor den Augen hat, dass man mit 50 Leuten an der Schlange steht, weil dann habe ich wirklich eine Gruppe, sondern ich bin ja wirklich im Niemandsland mit wenigen Personen.
Wir sind Kleinteams, ja. Umso kleiner, umso besser, aber nicht zu klein. Ja. Man ist auch ein Stück weit tatsächlich abhängig voneinander da oben und von dem her, wenn das zu groß wird, die Gruppe, kann das gar nicht funktionieren.
So. Ja.
Ist ja letztendlich, auch da sehe ich Parallelen zum Unternehmertum, auch da ist es ja viel einfacher, in kleineren Gruppen Entscheidungen zu treffen, auch wenn es nicht unbedingt immer besser oder akzeptierter ist. Aber was ich gerade spannend fand, du hattest gesagt, letzten Endes ist man ein Egoist am Berg. Und auch das ist ja häufig das Bild der Unternehmer, dass sie irgendwo auch egoistisch handeln. Ich persönlich unterstreiche diese These nicht, aber ich würde dich einfach mal fragen, Ralf,
das ist ein Egoist? Das ist jetzt, ich sag mal, in dem Kontext würde ich sagen, das ist negativ behaftet.
Was ist überhaupt negativ behaftet?
Es kommt immer darauf an, in welchem Kontext. Also bin ich jetzt wirklich der Egoist, der hier einsam auf dem Turm sitzt und sagt, so hier, ich spiele meine Macht aus? Nee, das ist es ja letztendlich gar nicht. Sondern ein Egoist ist letztendlich der Spielmacher. Ja, ich vergleiche es jetzt erstmal mit dem Mannschaftssport wie Fußball. Das ist derjenige, der in der Mittelposition ist, die Bälle verteilt und letztendlich schaut, dass das Spiel im Laufen kommt und dass wir nach vorne kommen Richtung Tor. So, und da ist natürlich der gesunde Egoismus, indem ich hier das Spiel aufziehe, indem ich hier schaue, dass die Spielzüge funktionieren. Das ja, aber letztendlich ist es im Gegenzug Egoismus zu Teamsport. Wir sind hier im Unternehmen als Teamsport. Ja, das ist nichts anderes. So, die Zähnchen müssen ineinander gehen. Die Zähnchen, jeder muss sein Rollenverständnis klar haben. Mhm. Und wenn man das Rollenverständnis auch so weit kommuniziert hat, dann kann man hier auch wirklich Richtung Tor kommen, sodass man seinen Stürmer in einsatzbereit stellen kann und dann auch zum Tor vollkommt und nichts anderes. Ja.
Ich persönlich glaube, dass es unglaublich wichtig ist, dass man in der Organisation es schafft, die Mitarbeitenden mitzunehmen und auf dasselbe Ziel einzuzahlen mit der jeweils intrinsischen Motivation. Und ich glaube, Am Berg ist das eine relativ gegebene Situation. Da wollen erstmal alle da hoch, die dabei sind. Im Unternehmen ist es ja noch mal ein bisschen mit Widerständen verbunden, weil die Leute ganz andere Motivationen haben. Also jetzt mal so eine Unterstellung.
Ich könnte mir auch vorstellen, im Unternehmen gibt es wahrscheinlich alles. Der eine kommt nur, weil er Geld verdienen will. Der andere kommt, weil er sich verwirklichen will. Der nächste wiederum kommt, weil er was kreieren will, weil er was bauen will, ja, was erreichen will. Bei dir gibt es wahrscheinlich die unterschiedlichsten Typen. Am Berg wiederum ist das eigentlich relativ einfach gestrickt. Jeder, der am Berg ist, will auf den Berg hoch. Ja. Natürlich gibt es unterschiedliche Wege. Jeder macht es so ein bisschen auf seine Art und Weise. Aber das Ziel und die grobe Vorgehensweise ist dieselbe. Kann ich mir vorstellen, ist bei dir vermutlich anders.
Ist natürlich so die Grundsatzfrage, was sind meine inneren Motivatoren? Ja, und da ist es natürlich genauso, wie du sagst, die inneren Motivatoren, aber letztendlich ist zwischenzeitlich doch ganz klar, dass man nicht mehr grundlegend wegen Geld verdienen zum Arbeiten kommt, das ist die Folge. Das ist aber nicht mein Motivator. Oder sehr, sehr häufig nicht mehr der Motivator. Und das unterstreiche ich auch. Und das ist uns und mir auch selbst ganz, ganz wichtig. Geld verdienen ist immer nur die Folge. Wenn ich gut bin, egal in dem, was ich tue, ob ich jetzt dann wiederum im Sport gut bin, im Beruf gut bin, in meinen Hobbys gut bin, egal. Ich ernte immer den Erfolg. Und der Erfolg ist bepreist und bepreist heißt Einkunft. So, und so ist die logische Schlussfolgerung. Heißt also auch bei uns im Unternehmen, leben wir das Ganze vor, indem wir dann Klarheit machen, wir wollen hier gut sein. Wir wollen hier Leidenschaft. Wir wollen hier Interesse an dem, was wir tun. Und dann die logische Schlussfolgerung ist dann habe ich hier auch die Möglichkeit, mehr zu verdienen oder anderes Einkommen zu haben. Wir gehen hier bei uns nicht vor mit der Gießkanne. Und dann bin ich auch ein absoluter Gegner, indem ich hier sage, okay, alle sind gleich und wir machen hier die Lohnerhöhung über alle hinweg. Ich schaue mir jeden Monat von jedem hier die Leistungsbeurteilung, die Leistungsbeschreibung, wir haben das hier soweit an und wenn hier der ein oder andere eine besondere Leistung gebracht hat und es ist jeden Monat auch der Fall, dann bekommt er auch eine Prämie. Wird es honoriert in Form von Prämie, in zusätzlichen Form von einem handgeschriebenen Brief von mir, in dem ich mich bedanke. Also beides, weil das eine ist die Honorierung, aber das andere ist auch wirklich das klassische Danke sagen, gesehen werden, Leistung sehen und es ist mindestens genauso viel wert.
Ja. Das heißt, jeder hat es selber in der Hand.
Absolut, ja. Absolut.
Sehr gut. Ja. Definitiv. Das ist, wo wir wieder beim Thema Freiheit sind, was wir in der ersten Folge hatten. Auch das erlebe ich zumindest bei euch im Unternehmen so. Ihr überlasst ja den Kollegen und Kolleginnen relativ viel Freiheit, sich zu entwickeln. Man kann selbst entscheiden, was man vielleicht auch mit Benefits machen möchte und tun kann. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist das Thema Vorleben. Du triffst ja auch keine Entscheidung, die du letzten Endes selber nicht eingehen würdest, sondern so habe ich es ganz genau verstanden, du lebst das vor und erwartest auch nichts, was du selber nicht tust. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, da auf Grundlage dessen hat man ja eine gute Argumentationsgrundlage, die Entscheidung auch zu kommunizieren.
Ist auch. Auch da, ich sage mal, Vorbild sein hört sich dann immer so nach dem Zeigefinger, so der Oberlehrer, ja, das ist es definitiv nicht. Sondern Vorbild sein heißt, auch das tun, was jeder andere auch tut und sich nicht andere Rechte rausnehmen. Aufgrund der Stellung oder Macht vielleicht sogar ausnutzen. Indem ich bin jetzt Vorgesetzter, du bist mein Mitarbeiter, tue bitte, was ich zu sagen habe. Und nicht, weil du jetzt hier mein Mitarbeiter bist, kannst du hier dagegen sein. So, nee, lass uns das gemeinsam, dann sind wir bei der Entscheidung. Lass uns gemeinsam abstimmen, gemeinsam entschieden. Auch ausführlich, bitte erklär mir, wieso du so entschieden hast, dass ich mitdenken kann, dass ich mich auch für deine Entscheidung begeistern kann, dass ich die auch mittragen kann. Und das macht ja viel, viel mehr Spaß. Ob ich das jetzt zu meinen Führungskräften das Ganze delegiere, mitentscheide, sondern auch da muss ja mitgedacht werden, mitentschieden werden, mitgetragen werden. Es bringt nichts dann einfach nur zu tun, sondern und wenn dann auch hier, und das ist dann die Kontroverse, wenn man hier nicht dahinter steht, dann auch bitte deine Meinung. Ja, dass wir ja auch gemeinsam entscheiden können und nicht hier bei Order de Mufti. Das ist der falsche Weg.
Ja. Klasse. Und am Berg, auch da gibt es ja durchaus, ich sag mal, die Situation, wo du wirklich Verantwortung, womit auch Macht einhergeht, über das Leben von anderer Personen hast, wenn du sie sicherst oder wenn du da mit denen unterwegs bist. Sind das manchmal Sachen, die dann die Entscheidung auch beeinflussen? Gibt es da sowas in der Gruppe tatsächlich auch ein Machtgefälle? Wir hatten es auch da so eben in der Podcast-Folge schon mal. Manchmal musst du dich im Zweifel entscheiden, gehst du weiter oder unterstützt eine Person, die in Hilfe ist und aus Eigenschutz entscheidest du dich sogar gegebenenfalls dagegen. In dem Moment hast du aber natürlich Verantwortung Macht, auch sogar über das Leben der Person. Wie gehst du in solchen ganz extremen Sachen damit um?
Also jeder Mensch ist ja anders. Ja. Das ist im Unternehmen genauso, das ist im Berg genau das Gleiche. Da treffen die unterschiedlichsten Individuen aufeinander. Die einen leben das viel gerne wie ein anderer. Der weiß, okay, ich habe jetzt gewisse Macht, ich habe gewisse Verantwortung, ich lebe das aus. Und ein anderer sagt, nee, ich lasse mich lieber führen, ich bin da eher ein bisschen zurückhaltend, fühle mich auch wohl oder wohler in der Rolle, in der ich geführt werde und in der vielleicht jemand über mich bestimmt. Ich selber bin so ein Mittelding, ich kann führen, ich kann Verantwortung übernehmen, muss ich auch, ja. Aber ich bin durchaus auch mal in der Situation, wenn ich weiß, das sind erfahrene Bergsteiger am Berg, erfahrene Bergführer, die haben schon zig Dinge bestiegen, die kennen den Berg, den ich zum Beispiel momentan nicht kenne, dann gebe ich die Führung gern ab und sage, Jungs, Entscheidung bitte eure, weil ihr wisst hier viel besser Bescheid wie ich. Ja. Selbst wenn ich vielleicht die Macht hätte, um die Jungs zu übertreffen, würde ich das nie machen, weil am Ende macht es keinen Sinn. Ja. Und von dem her muss man immer ein bisschen abwägen, in welcher Situation stecke ich gerade, macht es Sinn jetzt, Macht auszuspielen, die man eventuell hat, ja? Oder macht es gar keinen Sinn für letztendlich das Ziel, das man erreichen will?
Wir haben jetzt viel über Macht und Entscheidungskonsequenzen gesprochen, aber die Verantwortung ist mir noch ein bisschen zu kurz gekommen. Und gerade auch in einem mittelständischen Unternehmen, wo du ja letzten Endes gerade du, Ralf, für das Unternehmen stehst, das Unternehmen führst und auch Unternehmer bist. Das ist ja auch nochmal ein bisschen was anderes als jetzt in Konzernen. Und wo die Entscheidungsstrukturen weniger klar sind oder weniger sichtbar letzten Endes. Was bedeutet für dich Verantwortung in deinem unternehmerischen Kontext?
Das ist so der grundlegendste Unterschied. Im Konzern, wenn wir von Manager sprechen, also wir haben eigentlich, wenn man von Rollen spricht, haben wir drei Rollen. Wir haben die Unternehmerrolle, wir haben die Managerrolle und wir haben die Fachkraftrolle. Die Unternehmerrolle ist definitiv gestalten. Und die Unternehmerrolle wird begleitet mit Grundsatzentscheidungen, für die ich aber auch gerade stehe. Das heißt, wenn ich mich für ein Unternehmen, für grundsätzliche Entscheidungen ausspreche, dann stehe ich auch mit dem finanziellen Risiko voll und ganz in Haftung. Und das ist das Grundlegendste, was hier der Unterschied ist zum Konzern. Ein Konzern wird das, was er auch so weit mitbekommt. So läuft es dann aber auch. Ich entscheide aufgrund meiner Aktionäre. Ich muss hier letztendlich auch neue Impulse setzen. Das ist das eine. Auf der anderen Seite entscheide ich hier, nehmen wir ein Beispiel, wenn wir darüber sprechen dürfen, Bayer. Bayer war ein Vorzeigekonzern und hier aus Anführungszeichen Motivationen, die sich mir nicht erschließen, habe ich Monsanto letztendlich übernommen und habe damit einen Niedergang des Aktienkurses, des Unternehmens, der Bodenbildung, wo wir immer noch sind. Wo ich sage, hey, das ist auf Grundlage von einer Person entschieden worden. Wieso haftet die Person hierfür nicht? Sondern im Gegenteil, die Person wird noch abgefunden. So, also ich heiße, für eine schlechte Entscheidung bekomme ich hier noch meine Belobigung, mein Smiley, das wir früher in der Schule ins Tagebuch geklebt haben. Ja, guck mal, ganz toll gemacht, 6 Sätzen.
Aber ist das so passiert, ne?
Ja.
So, gibt es keine Smiley drauf, ja?
So, und da fragt man sich natürlich schon, was hat hier das Ganze mit Entscheidung zu tun, mit Konsequenz? Was hat es mit uns als Gesellschaft danach zu tun? Und deshalb ist für mich Mittelstand genau das, was da der Unterschied macht. Man steht dahinter, man hat aber auch die Konsequenzen zu tragen für die Entscheidung, das steht auch ganz klar. Und deshalb hat man ja auch schon aufgrund des Naturells keine leichtfertigen Entscheidungen, die grundsätzlicher Natur sind. Man nimmt sich hier für die Zeit und wägt ab.
Mhm. Wir haben ja mit Sicherheit Zuhörenden aus beiden Welten. Einen, die sich sehr für Unternehmertum interessieren, andere, die sich mehr für den Bergsport interessieren. Kannst du vielleicht einfach mal grundsätzlich auch sagen, was sind so diese Konsequenzen, die du immer mit der Verantwortung trägst, die dich persönlich betreffen können, die im Unternehmen treffen, die auch jeden Menschen, der in Deutschland vielleicht mal unternehmerisch aktiv werden will, mit welchen Konsequenzen muss man da rechnen?
Erstmal auch da wiederum grundlegend die Entscheidung, wenn ich bei der Gründungsphase bin. Ich gründe ein Unternehmen, was ja auch löblich ist. Ich sage mal, wir haben hier auch bei uns in Deutschland viel zu wenig Gründungen. Also, dass ich auch wirklich in die Verantwortung gehe, dass mir das Spaß macht. Dass ich dadurch den Respekt habe vor der Verantwortung. Sondern das ist ja was Schönes, die Selbstverwirklichung. Gerade in dieser Phase den Ausweg zu haben. Und auch nicht nur in dieser Phase, sondern grundsätzlich. Heißt ja aber auch, ich habe hier finanzielle Verpflichtungen, die ich hier eingehe. Und diese finanziellen Verpflichtungen, die können natürlich auch dazu führen, dass meine Entscheidung nicht gut war. oder dass meine Entscheidung letztendlich nicht zu einem gewünschten Ergebnis geführt hat, wie ich es mir vorher ausgemalt habe, indem ich ja entweder mich vielleicht zu wenig mit meinen Alternativen beschäftigt habe oder zu fremdgesteuert war oder. Das heißt, auch da Meinungen einholen, sich hier von unterschiedlichster Seite dann auch die Meinung zu holen, dass ich abwägen kann. Nicht hier in Form nur eines Wunschgedankens, dem zu folgen, sondern auch wirklich zu sagen, okay, weil manchmal ist das Ziel manchmal zu schön. Ja, sodass man sich hier das ein oder andere vielleicht auch zurechtlegt. Und das darf nicht passieren, sondern man muss objektiv bleiben. Ja? Die Subjektivität ist da völlig fehl im Platz.
Ich glaube, was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, zu verstehen, dass auch Unternehmertum ja ein sehr generischer Satz, aber ein Marathon ist. Ne? Man wird ja nicht durch eine Entscheidung erfolgreich, sondern wird durch eine Kette vieler verschiedener Entscheidungen erfolgreich, die man konsequent auch verfolgen muss.
Ja.
Und auch das stelle ich mir am Berg genauso vor. Man hat eine ganz große Verkettung von Entscheidungen, von der Vorbereitung bis man letzten Endes oben steht. Würdest du es so unterzeichnen oder sagst du, es gibt diese eine oder die zwei Entscheidungen, die vielleicht eher zum Erfolg führen?
Auch hier wieder die Parallelen, ja. Also ich glaube, wir reden nicht von einem Marathon, ich glaube, wir reden von einem Ironman, ja. Oder einem Doppelsinn sogar. Ja, das zieht sich natürlich durch. Ich habe mich auch immer wieder dabei ertappt, auch jetzt im Vorfeld, wie ich gewisse Entscheidungen falsch getroffen habe, ja. Ich habe es mal erwähnt, ich bin jetzt Ende 40, da muss man ein bisschen auf seine Regeneration achten, ja. Und ich bin da auch voll Feuer und Flamme und eine typische falsche Entscheidung ist, ich trainiere zwei Tage hart, fühle mich am dritten Tag einigermaßen gut und trainiere gleich nochmal hart. Was ich nicht tun sollte, und kriege dann die Quittung von meinem Körper, so geht's nicht und liegt dann eine Woche flach, ja, falsche Entscheidung. Die passieren, man lernt daraus, wichtig ist, dass man daraus lernt und am Ende dieses Prozesses, von der Vorbereitung, von der Expedition selber, von der Nachbereitung, sollte, glaube ich, die Summe der Entscheidungen positiv sein, die richtigen gewesen sein und dann kann ich auch erfolgreich sein.
Wie genau gehst du um den falschen Entscheidungen um? Also ich meine, wir neigen ja alle dazu, falsche Entscheidungen zu treffen und in der Regel trifft man sie ja dann doch ein- oder zweimal, vielleicht auch eher, wenn die Konsequenzen nicht so groß sind. Aber auch das sind ja Sachen, die jetzt in Extremsituationen nicht passieren sollten.
In Extremsituationen sollten sie auf keinen Fall passieren, weil, wie gesagt, da kann eine falsche Entscheidung tatsächlich tödlich sein. Ja, brauchen wir nicht drum rumreden. Aber es gibt, das ist das, der Extremfall. Ja. Es gibt natürlich aber auch die kleineren Entscheidungen im Vorfeld. Da wiederum, wir hatten es in der letzten Folge vom Podcast, habe ich in meiner Zeit als Leistungssportler gelernt, mit Niederlagen umzugehen. Ganz wichtig, das kann auch nicht jeder. Ja, das muss man lernen. Ich habe mal verloren. Okay, wie gehe ich damit um? Aufstehen, Krone richten, weiter geht's. Ja. Das muss man lernen, das muss man üben, trainieren und wenn man das drin hat, dann glaube ich, entwickelt sich auch ein Bewusstsein und die Freiheit in ein Mindset, dass ich auch mal eine falsche Entscheidung treffen darf. Ja, ist immer wieder beim Thema, lieber eine falsche Entscheidung wie keine Entscheidung, völlig richtig. Ja, und ich muss auch in mir drin das Gefühl haben, hey, in diesem Marathon oder in diesem Riesenprozess, wo ich da durchlaufe, darf ich auch mal eine falsche Entscheidung treffen? Und nur dann habe ich den Mut, voranzugehen. Weil ich weiß, hey, okay, ich treffe mal eine falsche Entscheidung. Kein Problem, Schwamm drüber, weiter geht's. Und wenn ich diese Basis mir selber schaffe, dann kann es funktionieren.
Ist es bei dir genauso, dass du vielleicht dann noch zwei, drei konkrete Tipps für falsche Entscheidungen oder den Umgang damit? Ja, noch falsche Entscheidung, damit wir sie nicht wieder machen.
Ich möchte jetzt keine Handlungsleitfaden für falsche Entscheidungen hier zu meinem Besten geben, sondern letztendlich ist ja immer die Frage, ist es existenziell? Also was hat die Entscheidung für eine Tragweite?
Ja, okay.
Und Entscheidung ist auch immer gleichzusetzen mit Risikomanagement. Im Unternehmen tragen wir natürlich auch oder schauen wir auch immer, dass das Risikomanagement parallel läuft. Heißt also, grundlegende Entscheidungen dürfen, sollen nicht zum Existenz oder die Existenz des Unternehmens gefährden. So, das ist mal die Grundsätzlichkeit. Zu Beginn in der Starterphase, in der Gründungsphase sind, na klar, ist es einfach gesagt, das getan. Ja, ist aber, das sind natürlich ganz, ganz schnell, ist diese Phase dann soweit erreicht. In einer etwas etablierteren Phase, dann schon eher weniger, aber auch da gehört letztendlich dann wieder die Kunst hin, dass ich mein Risikomanagement mit betreibe. Was für eine Unternehmensform habe ich gewählt? Was für eine Struktur habe ich gewählt? Meine Unternehmensgruppe, wie ist die grundsätzlich aufgebaut? Wie sind hier die Verzahnungen? Wie ist die Finanzierung der einzelnen Einheiten? Ist die Querverflechtung da? Ja, nein. Also das ist ja alles letztendlich Risikomanagement, die es wieder dann das Korsett bietet, für Entscheidungen. Ja? Und in den operativen Unternehmen und in operativen Einheiten, da ist es dann wiederum, sind die Entscheidungen operativ getrieben. Und da ist ganz wichtig, schnell. Schnell, aber nicht einfach nur aus dem Bauch heraus. Aber natürlich gehört auch manchmal die Erfahrung, die dann im Bauch mündet und die dann aber auch gerade die richtigen Entscheidungen sind, wenn man schon in der Übung ist. Mhm. Ja, das ist ja Erfahrung letztendlich. Und das ist dann auch die Summe der doch mehr richtigen Entscheidungen, weil ich einfach auch schon im Training bin. Aber sich bewusst zu werden, das Reflektieren.
Ja.
Weil das ist es ja. Die falschen Entscheidungen müssten, nochmal, nicht immer die falschen sein. Sie sind vielleicht im Moment die falschen Entscheidungen gefühlt. Wenn ich aber reflektiere, für was es gut war oder vielleicht auch was anders hätte sein können, dann bin ich doch oftmals geneigt dazu, sei hoppla, so schlecht oder so falsch war es gar nicht.
Ja? Wie ist denn deine Strategie oder wie gehst du vor, wenn eine Entscheidung ansteht, ob du die alleine treffen kannst oder die auf mehrere Schultern verteilen solltest? Kannst du das abschätzen, also in der Größe von einer Entscheidung? Oder wie gehst du da vor?
Ich sage mal, Größe, ich will jetzt nicht immer die Größe als erstes Entscheidung, also als erstes Kriterium nehmen, sondern eher die Tragweite. Die Tragweite und ganz, ganz wichtig, Integration, Identifikation. Das ist es eher. Ich sage mal, man kann ja sehr, sehr viel immer allein entscheiden. Man hat die Möglichkeit und hat auch die grundsätzliche Macht dazu. Aber das ist nicht das Richtige. Sondern ich selbst möchte doch auch nicht permanent eine Entscheidung vorgesetzt bekommen, sagen, so ist es und so machen wir es. Sondern wir sollen es doch gemeinsam tragen. Parallele wieder zum Sport. Ein Spielzug selber, der muss mal durchgesprochen worden sein. Dann kann ich gemeinsam entscheiden. Wann ist der richtige Moment, dass ich den ansetze? Im Unternehmen. Personalentscheidungen oder Ausführungsentscheidungen von grundsätzlichen Herangehensweisen, meine Führungskräfte beziehe ich damit ein. Sondern jeder hat da ein Stimmrecht. Ja, manchmal, natürlich hat man als Unternehmer dann das letzte Wort, ja, aber auch das ist hier nicht immer nur das richtige Wort. So, und wenn man so offen und so auf Augenhöhe letztendlich das Ganze dann miteinander gestaltet, dann macht es ja auch richtig Spaß. So, dann ist es ja auch wirklich was, wo er nach vorne bringt, als Einheit, aber auch als Team. Und das ist es doch, was es dann letztendlich ausmacht. Ich arbeite sehr gerne, aber auch sehr viel, aber das spielt gar keine Rolle, weil letztendlich will ich um mich mündige Arbeit oder Mitarbeiter und nicht diejenigen, die irgendwelche Dinge ausführen.
Mhm. Auch das ist, glaube ich, ganz wichtig zu differenzieren. Das letzte Wort heißt ja nicht unbedingt immer die inhaltliche Entscheidung zu treffen, sondern der durch Zweifel die Person, die die Kompetenz auch hat. Wir müssen leider auch zeitlich gesehen uns bald wortwörtlich von dir verabschieden, weil für dich geht es jetzt Richtung Werk. Lasst uns die Folge reflektieren mit einem kurzen Rollentausch. Wir haben jetzt viel über Entscheidungen gehört und Marc, wenn du jetzt in Ralf-Rolle wärst, als Unternehmer, was würdest du von Ralf mitnehmen, von seinen Entscheidungsprozessen, wie würdest du als Unternehmer entscheiden?
Was mir sehr imponiert hat, Ralf, ist, wie du gerade in dieser Entscheidungsfindung vorangehst und deine Mitarbeiter mit einziehst und deine Führungskräfte und genau weißt, hey, da ist Wissen da, da sind Meinungen da und ich will die auch hören. Ich will hier nicht hier der Alleinherrscher sein in meiner Firma. Das macht keinen Spaß, sondern es macht eigentlich dann Spaß, wenn ich Jungs um mich rum habe und die hast du um mich rum. In dem Fall habe ich sie um mich rum. Die mir da nicht nur zuarbeiten, sondern die ihre Meinung haben, die da mitspielen, ja, die genau das gleiche Ziel im Fokus haben. Und das nehme ich hier mit, das kann ich vielleicht auch ein Stück weit an Berg mitnehmen, ja, einfach die um mich rum mitspielen zu lassen, Entscheidungen mitzutreffen und letztendlich dann gemeinsam erfolgreich zu sein.
Gegenfrage, Ralf, du brichst morgen auf zum Berg, ja. Was nimmst du mit für Entscheidungen am Berg?
Am Berg selber, erstmal weiter vorne, ich nehme grundsätzlich mit Marathon. Das heißt, ich habe die Grundsatzentscheidung schon gefällt, dass ich mich gut vorbereitet habe. Wenn ich mich nicht gut vorbereitet habe, dann ist genau das, dass mir der Weitblick ausgeht, weil ich mit mir selbst zu kämpfen habe, auf meine körperlichen Gegebenheiten. Also ist das für mich die Grundsätzlichkeit von allem, meine Vorbereitungsphase. Und dann am Berg das Abwägen. Das nehme ich hier mit, indem ich hier dann in meinem kleinen Team, in dem Fall ein Sherpa, der mir zugeordnet ist und mit dem ich das Ganze dann auch erlebe, dass mein Zweierteam dann soweit ist, indem ich hier mich hier mit austausche, der vor Ort aber auch mein Guide ist, der meine Erfahrungen, die ich selber nicht habe, auf diesem Pfad dann mir gibt und damit immer wieder auch das reflektiere und mir das anhöre und dann Entscheidungen auf der Basis treffen kann, nicht aus dem Bauch heraus, sondern immer in der Abstimmung. Also letztendlich genau dasselbe, meine Führungskraft, die neben mir steht, mit der gemeinsam die Entscheidung zu fällen, aber schnell.
Klasse, genau der richtige Weg.
Ja.
Na dann, vielleicht doch der Rollentausch.
Wer meint sofort?
Beim nächsten Werk.
Beim nächsten Werk. Ich hatte schon angekündigt, wir müssen uns jetzt wirklich wortwörtlich von dir verabschieden, Marc. Fantastisch,
ja,
dass du da warst. Ich glaube, wir haben den Austausch sehr genossen und wir drücken dir natürlich die Daumen. Ralf und ich diskutieren derzeit in den weiteren Folgen weiter über unternehmerische Themen. Wir erhalten aber auch immer wieder O-Töne von dir, wirklich leider vom Berg. Also sofern der Empfang stimmt. Jetzt wird spannend. Du brichst bald auf und ich glaube, wir beide wünschen dir wirklich alles, alles Gute und ganz viel Erfolg. Ja. Und wir hoffen und wissen natürlich, dass wir dich in 5 bis 6 Wochen wieder hier begrüßen.
Wird nicht ganz reichen, aber ja.
Okay, und dann reflektieren wir gemeinsam in den letzten 2 Folgen, was so bei dir passiert ist.
Ich freue mich total drauf. Ich werde euch meine Eindrücke direkt mehr oder weniger live vom Berg schildern. Wir haben da noch ein paar Themen, die wir diskutieren können, die wir uns austauschen können. Und jetzt wird es tatsächlich spannend. Jetzt kommt eigentlich das eigentliche Ding vom Berg, ja, da wo ich mich sehe, wo ich aufblühe, wo meine Leidenschaft drinsteckt. Und da habe ich mit Sicherheit einiges zu berichten in den nächsten Wochen.
Ja, wir wünschen dir auf jeden Fall viel, viel Glück und nicht bloß das Glück, weil das Glück halt immer nur der Tüchtige war.
So ist es.
Ja, und von dem her kommen wir uns wieder gesund zurück.
Auf jeden Fall, vielen Dank.
Und vor allem auch viel Spaß und für alle, die dabei waren, freuen wir uns, wenn ihr dabei bleibt und die Expedition weiter verfolgt.